Ich weiß nicht, wie ihr mit mir umgeht. Jetzt
gebe ich Geschenke schon vorab.
So, jetzt habe ich euch gestochen.
Und du glaubst, das nutzt was?
Wie heißt das jetzt?
Track Night Vienna. Hat ihr das noch nie gehört?
Er macht es immer impressionistisch. Ne?
Wisst ihr, wie das mein Vater, der 40 Jahre Deutschlehrer war, immer gesagt hat? Türschwellenpädagogik. Man überlegt sich in der Minute, wo man über die Türschwelle geht, was man überhaupt machen will.
Christoph Waltz hat einmal gesagt, wer Texte lernt, ist zu feig zum Improvisieren.
Ist auch gut.
Dann hätten wir das vor der Signation-Pflichtprogramm einmal absolviert. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Laufalter, dem Podcast, wo zwei mittelalte Herren meistens mit jüngeren Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen plaudern. Wir, das sind der Tom Rottenberg, das bin ich, und der Egon Theiner. Hallo Egon.
Hallo.
Und wer unser Gast ist, bevor wir ihn zu Wort kommen lassen, wir sind so unhöflich, erklärt das der Egon. Stell doch unseren heutigen Gast mal kurz vor, bitte.
Ja, so wie es zur Tradition geworden ist, den Gast, die Gästin soll und darf ich vorstellen. Wir reden heute mit Christoph Sander. Er ist Wiener, er war semiprofessioneller Sportler. Was dieses semiprofessionell bedeutet, wird uns dann wahrscheinlich hoffentlich danach selber erklären. Er hat Sportwissenschaften auf Lehramt studiert, ist jetzt für Event und Kommunikation für die Schweizer Sportmarke On tätig, ist Erfinder der Track Night Vienna, hat Sport und Laufen quasi in die Wiege gelegt bekommen, und warum und wieso und vieles mehr, davon gehen wir jetzt einmal aus, wird uns Christoph selber erklären und selber sagen.
Dann sage ich nochmal Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, hallo euch beiden, danke, dass ich hier sein darf.
Die erste Frage, die wir hier im Packhaus, einem Shared Office Space, der ein bisschen hallig klingt, ich hoffe, das verzeihen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns. Die erste Frage hat der Egon ja eigentlich schon angeschnitten. Es waren eigentlich viele Fragen. Welche willst du als erste beantworten?
An die ich mich am besten erinnern kann, das war, was ist ein semiprofessioneller Läufer? Also ich habe Leistungssport sehr, sehr lange betrieben. Es wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt, weil eben auch meine älteren Brüder schon gelaufen sind, aber vor allem halt mein Vater. In den 70ern, noch lange bevor ich wahrscheinlich überhaupt geplant war, schon Staatsmeister war, über 800 Meter. Und ich bin halt immer schon gelaufen und irgendwann halt relativ professionell, um das irgendwie in so Einheiten, wie es ja hier gerne im Podcast genannt wird, auch zusammenzufassen. Es waren dann bis zu 13 Laufeinheiten die Woche. Also im Endeffekt, man kann es sich bei 7 Tagen sehr leicht erklären, zweimal täglich, Sonntag halt eine längere Einheit und dann halt Ruhe und Anführungszeichen. Und semi-professionell deshalb, weil ich sehr viel ausgelegt habe wie ein professioneller Sportler, aber halt nicht so gut war, dass ich wirklich so viel verdient hätte, dass ich wirklich davon gelebt habe. Deshalb habe ich halt immer gearbeitet, studiert.
Was heißt in deiner Bewertung nicht so gut? Weil auch wenn ich jetzt auf Strava noch schaue, was du rennst, obwohl du mir mal gesagt hast, du bist Laufpensionist, sind das Zeiten, die ich in meiner besten Zeit nie hingekriegt hätte. Also was ist gut beim Laufen für dich?
Naja, also mein großes Ziel war natürlich anfangs, dass ich einmal wollte ich unbedingt österreichischer Staatsmeister werden. Das ist mir in Summe, so lange ist es her, ich weiß gar nicht mehr, 5-mal im Einzelbereich gelungen. Das war halt das größte Ziel. Und dann
über welche Distanz?
Über 3000 Meter Hindernis, 10 Kilometer Straße und 10.000 Meter. Der erste Titel, das war auch, glaube ich, das, was emotional am längsten haftend geblieben ist, war sicherlich über Hindernis, 2014, glaube ich. Das hört sich jetzt echt schon lange her an. Und dann war natürlich das große Ziel, irgendwann mal einen Nationaldress umzuhaben und irgendwo halt die Flagge auf einer Anzeigetafel zu sehen, zu sagen, hey, ich habe mein Land vertreten. Und das ist mir eh einige Male gelungen, auf verschiedenen Level, halt nie jetzt, deshalb sage ich, nie so gut, dass ich jetzt wirklich bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder so war, aber es ging sich zumindest aus, im Nationalteam ein paar Mal starten zu dürfen.
Du hast semi-professionell, du hast nie so viel damit verdient. Jetzt wissen wir alle, dass man mit der Leichtathletik im Allgemeinen, im Lauf, im Speziellen in Österreich nichts reißt, weniger als ein Fußballer der vierten Sub-Sub-Sub-Liga eines kleinen Bundeslandes. Jetzt bist du beim Markenriesen On. Ich nehme an, dass du jetzt als Laufpensionist mit dem Laufen hoffentlich besser verdienst als aktiver Läufer.
Ja gut, das steht außer Frage. Ich meine, erstens, man muss auch relativieren, wenn ich jetzt sage, ich gehe zweimal am Tag laufen, selbst als Semi-Professioneller, dann nimmt das halt nicht den ganzen Tag ein. Jetzt ist es ein All-In-Vertrag, der halt mitunter eben den ganzen
auch
Tag
auch
einnimmt. Also das sind dann mehr als zweimal 10 Kilometer, 45 Minuten oder was auch immer laufend. Klar, also jetzt ist halt ein, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, normaler Job. Aber ich habe trotzdem sehr viele Länder bereisen dürfen und bin halt nicht schlecht ausgestiegen als Läufer und bin auch sehr glücklich darüber, was ich erlebt habe oder erleben durfte.
Aber bevor wir jetzt über die Gegenwart reden, ich würde auch schon gerne noch einen Moment zurück in deine Vergangenheit gehen. Hindernislauf, 3000 Meter. Also ich kann mich erinnern, als ich noch jung war, das waren dann so bei den Weltmeisterschaften, die ja damals eben halt auch vom italienischen Staatsfernsehen übertragen worden sind, das war eigentlich für mich immer so dieser Fixtermin, weil das für mich, und ich bin in einer anderen Ecke unterwegs, aber die 3000 Meter Hindernis, die haben eine besondere Faszination. Auf der einen Seite, weil sie auf der Stadionrunde ausgetragen werden, die wird dann auch noch umgebaut und dann sieht man tatsächlich ja auch diese Veränderung der Technik an den Hindernissen, am Wassergraben zum Beispiel. Kannst du da vielleicht ein bisschen als Experte diese Faszination da so greifbar machen? Also ich bekomme gerade ein bisschen so Gänsehaut drüber.
Ja, ich lustigerweise auch, weil wenn ich drüber nachdenke, warum ich das überhaupt als Disziplin gewählt habe, hat für mich halt immer im Endeffekt zwei Gründe gegeben. Einerseits eben genau das, was du beschrieben hast. Man sitzt dann vom Fernseher und eine meiner ersten Leichtathletik-Erinnerungen war mit dem Günter Weidlinger. Eigentlich eine schlimme, nämlich die, wo er auch gegen das Hindernis läuft, oder noch besser, wo er in München bei der EM 2002 damals sich die Achillessehne reißt, aber irgendwie diese Faszination, da ist ein Weißer, ein Österreicher, irgendwie Vorbildfunktion, der mit der absoluten Weltspitze, mit damals 8:10 als Bestzeit und österreichischen Rekord mithalten kann, das hat mich einfach gecatcht. Und irgendwann, wie ich halt mehr im Laufen war, war es halt auch so, es ist auch wahrscheinlich das Event, wo ich als Weißer am leichtesten wohin komme international, weil ich vielleicht diverse Dinge, die mir als Wiener mit Höhenmeter 100, weiß ich nicht, 50, nicht so in die Wiege gelegt werden wie halt Afrikanern, die auf 2300, 2400 Metern mit der Höhe eben auch da einen metabolischen Vorteil haben.
Dennoch, dieses Zusammenspiel, du hast eine flache Stadionrunde, die ja ab einem gewissen Punkt ja auch etwas öde werden kann. Ja, also 10.000 Meter, sage ich ganz ehrlich, habe ich kaum von der ersten bis zur letzten Runde verfolgt, wird auch selten übertragen in der vollen Länge. Da zoomt dann das Fernsehen dann halt einmal rein vom Speerwurf oder Kugelstoßen und beschäftigt sich dann wieder mal eine Runde oder zwei mit den 10.000 Metern, bis es halt dann zur Entscheidung kommt. Aber diese Hindernisse, die da eingebaut werden, also wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das kann ja draußen vor dem Stadion ja im Gelände ja eigentlich ja auch machen. Also.
Ja, aber ich glaube, genau das macht ja den Reiz aus, dass es auch wie bei vielen in der Leichtathletik, für, glaube ich, jemanden, der es zum ersten Mal sieht oder halt Laie ist und neu zum Sport, man eh nicht versteht, warum das jetzt überhaupt passiert. Ja? Warum laufe ich beim Dreisprung an und springe zuerst zweimal mit demselben Bein und dann halt mit dem anderen? Ja? Warum mache ich nicht links, rechts, links? Es wäre irgendwie logischer. Bei Hindernis ist es einfach noch dazu, wenn man es halt selbst mal gelaufen ist, es ist absurd eigentlich, weil gerade in Feldern, auch wenn es jetzt in einem internationalen Feld ist, du springst ja auch oder überläufst das Hindernis, ohne dass du es siehst. Also es ist im Endeffekt wirklich, du bist im Feld, vor dir sind halt 10 Leute und wenn der direkte Vordermann, in meinem Fall der Vordermann oder der Vorderfrau, drüber geht über das Hindernis, ja, du springst ja auch genau dann los, wenn er das macht, weil er wird schon so springen, dass es passt. Also du siehst das ja nicht. Ja? Also,
das ist das. Klingt für mich jetzt irgendwie so wie beim Rennradfahren, das Windschattenfahren. Du verlässt dich darauf, dass der vor dir keinen Fehler macht und wenn es einen aufhaut, haut es alle auf. Ne?
Absolut. Also es ist auch, glaube ich, derselbe Effekt, weil wenn man diese Stürze und warum wird Hindernis so oft, weil ich früher auf Ordersport in diesen kurzen Snippets gezeigt, weil da passiert am meisten. Mhm. Und eben, wenn beim Wassergraben wer stürzt und es stürzt jemand direkt beim Aufkommen zum Beispiel und ich gehe aber gerade vom Hindernisbalken Richtung Wassergramm rein, ich kann ja nichts mehr machen. Ich bin dann irgendwie mit plus minus 20, 21, 22 km/h unterwegs, bin in der Luft, also ist schwierig, ja? Dann touchiert man irgendwann. Und es ist, glaube ich, deshalb auch die Faszination sowohl für die, die es machen, das ist schon ein, würde ich sagen, ein bisschen eigener Schlag an LäuferInnen, und aber auch die, die zuschauen, weil gerade beim Wassergraben, bei egal welchem Niveau, sammeln sich alle, die können, zum Zuschauen, weil sie genau wissen, okay, wenn was passiert, ist es dort.
Machst du das heute noch zwischendurch oder ist das schwierig überhaupt, ja, zu trainieren, ja? Oder ist diese Geschichte da ein für alle Mal beendet?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Der Tom hat es ja richtig gesagt. Ich bezeichne mich wirklich gerne als Laufpensionist. Ich habe, glaube ich, sehr gut damit abgeschlossen, mit selber irgendwie jetzt als aktiver leistungssportmäßig noch zu laufen. Also einmal über die Hindernisse, also einmal noch 3000 Meter Hindernis zu laufen, ist irgendwie ganz weit hinten in meinem Kopf schon noch so ein... würde ich schon gerne machen.
Also... So Masters-Weltmeisterschaften gibt es sowas, wo dann so beim Schwimmen kommen dann die 70-Jährigen und schalten Weltrekorde auf.
Ja, ich meine, ich bin ja noch sehr aktiv.
Du auch bist jünger als 70, das weiß ich immer.
Ja, genau. Ich bin ja auch noch sehr aktiv bei uns im Verein, bei der TSG Wien. Und natürlich gibt es da Masters-Athleten, die fahren dann zur EM. Dann schaue ich mir das an, weil ich die Presse mache und denke mir so, naja, 9 Minuten 19 wird man Europameister in meiner Altersklasse auf 3000 Meter Hindernis. Da erwische ich mich selbst immer, aber... Es ist also für den Bewegungsapparat eine furchtbare Disziplin. Aber ja, wer weiß, vielleicht irgendwann riskiere ich es doch nochmal.
Ich mache jetzt den Sprung von dem, was ihr beide schon ein bisschen angerissen habt, nämlich die Inszenierung, die Eventisierung von Veranstaltungen. Du hast gesagt, Hindernislauf ist deswegen spannend, weil die Leute wollen Blut sehen im bösesten Fall. Radrennen sind auch die Snippets, immer die Massenstürze. Aber ich drehe die Frage jetzt ins Positive um. Die Track Night ist ja auch deswegen wichtig, weil es der Versuch ist, Menschen zur Leichtathletik zu bringen, die Leichtathletik so zu machen, dass man zuschaut. Oder war das jetzt ganz falsch?
Nein, auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch ein bisschen das, wo das Ganze herkommt, was du eben gesagt hast, ja, dass es ist 10.000 Meter bei der Weltmeisterschaft. Da geht es für sehr viele um sehr, sehr viel. Es sind die absolute Weltspitze versammelt und dann schaue ich es mir zu Hause im Fernsehen an und ich sehe nicht einmal irgendwelche relevanten Zwischenzeiten, weil es wird dann was anderes gezeigt. Und selber, ich war zweimal 10.000 Meter Staatsmeister, es war sogar beim Laufen öde, ja, weil es sind eben 25 Runden.
Du weißt, was der für Distanzen läuft, dieser Egon da drüben, gell?
Ja, aber der läuft nicht 25 Runden im Kreis, wo halt 20 ZuschauerInnen so ungefähr dastehen und davon sind 4 mit dir verwandt. Und die anderen wurden mitgezahlt oder sind angeheiratet, so ungefähr.
Oder warten auf die nächste Disziplin.
Warten auf die nächste Disziplin, die mitunter genauso spannend ist. Mhm. Und ich glaube, dass sich die Leichtathletik an sich einen Gefallen tut, wenn sie all das, was wir gerade über Hindernis geredet haben, oder eben auch ja, die letzten 200 Meter eines 10.000 Meter Bewerbs sind ja unfassbar, weil da geht es zu, da wird gerangelt, da wird gesprintet in Geschwindigkeiten, die ich so nicht erwarte, wenn ich mir die 24 Runden voranschaue. Und ich glaube eben, die Leichtathletik tut sich einen Gefallen, wenn sie das, was faszinierend ist, auch als so faszinierend darstellt und gleichzeitig den ZuseherInnen auch die Möglichkeit gibt, dass jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt das Ernst-Happel-Stadion hernehme, aus der vorletzten Reihe im dritten Rang, Sektor CD, wo ich 200 Meter weg bin, sehe, sondern auf die Entfernung fast wie wir jetzt sitzen. Oder eben wie bei der Tour de France, bei jeder Bergankunft, 1-2 Meter Abstand. Und ich höre quasi die Athletinnen atmen und kriege auch dann mit, okay, die laufen nicht nur irgendwie im Kreis, sondern es ist unfassbar anstrengend.
Aber ich drehe jetzt die Frage trotzdem um, warum sitzen da bei einer Staatsmeisterschaft nur 20 Hanseln und Hanselinnen da? Warum interessiert das so zum Zuschauen, so wie es derzeit umgesetzt wird, so oft so wenige?
Einerseits geht es, wie in sehr vielen, wieder Anführungszeichen, Randsportarten, darum, die Meisterschaft muss mal stattfinden und durchgeführt werden. Das heißt, allein wenn ich diesen Gedanken habe, geht es mir in erster Linie wirklich jetzt rein um das Sportliche, rein um die Durchführung und ich denke überhaupt nicht drüber nach, ob ich denn Zuseher haben möchte oder wie mache ich es denen attraktiv? Ich glaube auch, es ist in diesen Sportarten, wie in zum Beispiel der Leichtathletik, einfach auch eine Sache von Ressourcen. Und damit Leute zur TrackNet Vienna kommen, brauche ich Ressourcen, die sich mit Marketing beschäftigen, die versuchen auch irgendwie out of the box zu denken, um eben was zu geben, was die ZuseherInnen so nicht erwarten, was sie auch irgendwie fasziniert. Und wenn ich jetzt Leute durch die TrackNet fasziniere, kommen die vielleicht auch mal zu einer Staatsmeisterschaft. Ich für meinen Teil, ich kann ja auch nur eigentlich für mich sprechen, für jetzt die TrackNet Vienna, habe mir gedacht, okay, ich möchte mehr Leute hinbringen. Ich möchte einfach den Athletinnen vor allem das Gefühl geben, und das habe ich selber in all den Jahren, wo ich gelaufen bin, selten gehabt, hey, da überlegt sich wer was, weil ich eben pushende Musik habe, weil ich die Leute fühle, weil ich halt viel drumherum habe und dann wirklich das Gefühl habe, okay, da geben alle alles dafür, dass ich selber als Athlet, als Athletin, meine persönliche Bestleistung an einem Tag bringen kann.
Naja, wenn ich dir zuhöre, dann kommt mir eben halt schon in den Sinn, dass hier einmal ein Experte oder ein Profi, ein Eventmanager spricht, der aber dann auch irgendwie gefangen ist in diesen beiden Welten zwischen Moderne und wie macht man einen Event im 21. Jahrhundert und der Tradition, der Historie, wie sind Events gemacht worden, eben rein auf das Sportliche konzentriert, das Ganze drumherum quasi, ich sage es jetzt mal salopp, interessiert nicht, etc. Dass du Leichtathletik so quasi als Randsportart bezeichnest, das ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal formuliert.
Medial, also wenn ich dazwischen grätsche, medial ist es definitiv am äußersten Rand angesiedelt.
In Österreich.
In Österreich, aber auch in so manch anderen.
Ist die Hauptsportart bei Olympischen Spielen.
Das brauchst du mir nicht sagen. Ja? Also das brauchst du auch nicht sagen, wenn du jetzt mit dem ORF reden würdest, was die Einschaltquoten betrifft. Mhm. Weil da verwette ich jetzt alles, was ich habe. Ich bin mir sicher, wie Usain Bolt noch aktiv war, war das meistgesehene Event bei den Olympischen Sommerspielen 100-Meter-Sprint oder 200-Meter-Sprint.
Du weißt, dass der Egon bei Olympischen Spielen regelmäßig das Volunteer ist und sich 3 Monate lang in Peking einsperren lässt, damit er irgendwie auch mitarbeiten darf.
Aber nachdem ich mich jetzt ja wichtig gemacht habe, würde ich jetzt eigentlich zur Frage kommen, die ich jetzt aber in der Zwischenzeit schon wieder teilweise vergessen habe. Also haben es da Verbände, haben es da Institutionen verabsäumt, diesen Schritt zu gehen? Warum funktioniert deine TrackNight, warum funktionieren österreichische Meisterschaften nicht? Wo ist da der fehlende Link, dieser Connex, dass es nicht passt?
Ich meine, ganz ehrlich, alles, was wir vor allem seit letztem Jahr und auch heuer bei der TrackNight Vienna sehen, das habe ich schon sehr, sehr lange im Kopf, aber das ist auch mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand.
Ich grätsche jetzt kurz rein. Wir reden da über TrackNet und vielleicht gibt es Leute, die haben keine Ahnung, was bei der TrackNet genau passiert. Kannst du ganz kurz skizzieren, was da passiert?
In aller Kürze, TrackNet Vienna, ich nenne es immer, es ist das innovativste Leichtathletik-Meeting Wiens mit ursprünglich und jetzt auch noch immer dem Ziel, Weltklasse-Leichtathletik in Kombination mit der Möglichkeit, jedem die Möglichkeit zu geben, bei einem Leichtathletik-Event zu starten. Das ist beispielsweise ein großer Unterschied zu Staatsmeisterschaften. Bei der TrackNet in Wien, jeder, die 20 Minuten auf 5 Kilometer laufen kann, herzlich willkommen. Egal, ob das ein Verein ist, egal wo sie her ist, von welchem Land, wurscht, kann kommen, kann starten und bekommt dasselbe Setting wie die vorne um Olympia-Limits rittern. Heißt, ich sehe im Endeffekt wirklich von absoluten Hobby-SportlerInnen bis hin zu eben letztes Jahr der Sieger 5000 Meter Männer war der Vize-Olympiasieger in Rio oder Zweiter in Rio über 5000 Meter, habe ich halt wirklich genau dieses Spektrum abgedeckt. Das heißt, also wir laufen im Endeffekt, es ist mittlerweile, hat sich gewandelt, eine reine Lauf- oder Langstreckenveranstaltung. Ich habe halt Mittelstrecke 800 Meter, 3000 Meter Hindernis und diese 5000 Meter Läufe. Alles andere ist aufgrund des Eventkonzeptes, wo ich ja über eine Brücke ins Innenfeld gehe und dort wirklich Mitmachstationen habe, Catering habe und so weiter, kann ich halt kein Speerwurf mehr machen. Aber
schade eigentlich.
Das ist eine reine Laufveranstaltung, die man natürlich Leichtathletik ist.
Für die Tracknet muss man sich relativ frühzeitig anmelden, weil es ausverkauft ist. Also es funktioniert, es gibt das Bedürfnis von sehr vielen Läuferinnen und Läufern, da sich einzubringen. Das heißt, ich komme auf Egons Frage zurück, was haben die etablierten Verbände bisher falsch gemacht, dass das Volk da draußen, die auf der Hauptallee herumtraben und vielleicht auch ganz ambitioniert traben, bisher gesagt haben, Staatsmeisterschaften, Track and Field Running ist uns Blunzen. Und auf einmal kommt der Christoph Sander, macht die Tracknet und auf einmal sind es alle da.
Gut, man muss auch relativieren, alle sind noch immer nicht da, weil natürlich hätte ich auch gern irgendwann Zehntausende ZuseherInnen, weil ich glaube auch die Veranstaltung wird sich verdienen. Das, was ich halt vorhin sagen wollte, es ist so, wie das Ganze jetzt aufgebaut ist, finanziell ein Riesenaufwand, den auch irgendwer stemmen muss. Das kann ich auch ehrlicherweise wirklich, ich hoffe, ich darf sagen, halt durch On, weil On als Sportswear-Brand sich überlegt hat, wir machen jetzt eine weltweite Serie, die nennen wir On Track Nights.
War das deine Idee, die sie übernommen haben dann, oder?
Es war alles eine glückliche Fügung. In dem Fall, wo ich bei On begonnen habe, gab es dann auch Diskussionen, okay, wir machen irgendwie weltweite Meetings. Ja. Ich sage auch, viele Ideen, die ich habe, habe ich jetzt nicht kopiert, aber mir abgeschaut von The Night of the 10K PBs, die in London ist. Die ist 3 Jahre vor uns entstanden. Auch dort hat sich ein Verein überlegt, oder in dem Fall eine Person, Ben Pochi, hey, Distance Running is dying in the UK, was machen wir? Wir geben Leuten Bier in die Hand, stellen sie auf Band 3 und lassen halt die Leute anfeuern und machen irgendwie Party draus. Und genau dasselbe Prinzip habe ich ja auch immer schon versucht, ein bisschen mehr drum bieten. Ja? Und natürlich, es sind noch viele Dinge, es sind eine Grauzone, wenn ich jetzt an normale Staatsmeisterschaften denke. Ja? Dass ZuseherInnen an sich auf der Bahn stehen, ist für jeden Kampfrichter, vor allem in Österreich, überhaupt das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Also, das habe ich vorhin angedeutet. Es geht eher darum, ich möchte es möglichst ruhig ohne Mehraufwand durchführen, versus ich reize alle Regularien so weit aus, wie ich nur kann, damit ich halt irgendwie was anderes
mache. Wie kommt man zum Olympia-Zweiten von Rio, der in Wien läuft, beziehungsweise, wenn du das sagen kannst, wenn es kein Geheimnis ist, wie hoch ist das Budget für eine Tracknet?
Das Budget würde ich wirklich nicht gerne verraten. Was ich verraten kann, ist, weil es auch publik ist, wir zahlen halt Preisgeld, allein bei 5000 Meter, für die ersten 3, Männer wie Frauen, immer alles gleich, 10.000 Euro. Das heißt, der Sieger, die Siegerin, eben letzter Jahr Paul Celimo, kriegt dann 6.000 Euro zum Vergleich. Diamond League bekomme ich nur mehr, wenn ich das Rennen gewinne. Das heißt, sobald der bei uns relativ kleinem, unbekannten Meeting gewinnt, kriegt er mehr Geld, als wenn er viel, viel schwieriger oder einiges schwieriger in der Diamond League, was ja quasi Champions League bedeutet, gewinnt. Also es ist einerseits das Preisgeld, es ist andererseits natürlich auch die Felder, die Starterfelder auch in der Elite sind durch die finanziellen Möglichkeiten mit On halt auch mehr.
Weil wir gerade von Geld reden, World Athletics zahlt ja jetzt den Olympiasiegern in diesem Jahr Preisgeld, 50.000. In 4 Jahren sollen dann die Top 3 Preisgelder bekommen. World Athletics prescht davor. Die anderen internationalen Sportverbände, die bei Olympischen Spielen involviert sind und auch das IOC selber, haben nicht allzu große Freude damit. Wie siehst du das?
An sich finde ich es nur gut, weil ich glaube, am selben Tag ist verlautbart worden, wie viel Preisgeld bei French Open gezahlt wird, mit 50 Millionen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf mir gemerkt habe. Es ist halt ein Zeichen der Anerkennung, denke ich mal. Ja? Und ich bin ja bei dir auch, wenn ich sage, es ist eine Randsportart, nur es ist die olympische Kernsportart, dann ist es ja nur gut, wenn man auch in der Kernsportart diese Wertschätzung den OlympiasiegerInnen entgegenbringt. Ein Satz vielleicht auch noch, warum ein Paul Celimo kommt oder halt die ganzen Superstars jetzt zur Tracknet. Es ist halt wirklich in diesem Fall noch besser, weil es eine Woche vor Olympia-Limitschluss ist, für viele auch die letzte Chance, überhaupt zu den Spielen zu kommen. Und wir haben in jedem Elitebewerb die Möglichkeit, dass wir eben mit Pacemakern, mit Wavelight, was es nur in Österreich gibt, eben auch wirklich die Voraussetzungen zu bringen, sich für diese Spiele zu qualifizieren noch, so am letzten Drücker.
Pacemaker kenne ich, was war das andere?
Wavelight Technologies.
Und das ist?
Ein mitlaufendes Licht, das sich genau auf eine Pace, wie zum Beispiel Olympia Limit, einstellen kann. Ich kann bis zu 4 Lichter innen auf der Rundbahn mitlaufen lassen, wo ich halt dann genau sehe, auch für die ZuseherInnen, grünes Licht läuft mit in bei den Frauen zum Beispiel 2,57 Schnitt am Kilometer über 5000 Meter. Und wenn die halt vor dem grünen Licht ins Ziel laufen, haben sie Olympia-Limit. Ja. Wenn sie halt 10 Meter dahinter kommen, war es sehr knapp, aber es ist kein Olympia-Limit.
Diese Red Bullisierung, wie man das so schön sagen kann, von Sportarten, von Events, ist zwar gut zum Zuschauen, ist gut für den Zuseher. Beim Triathlon wurde auch die olympische Disziplin ja auch deswegen eingeführt, weil auf einer Langdistanz, da bleibt ja keiner dabei. Aber dann kommt es halt auch dazu, dass es Überlegungen gibt, Ringen oder andere Sportarten aus dem Programm rauszunehmen, weil die halt nicht so spektakulär sind. Wo bleibt die reine Lehre, dass Sport trocken sein muss?
Ja, bin ich absolut kein Fan davon. Also ich meine,
aber du kennst den Vorwurf, ne?
Ja, ja, ich kenne den Vorwurf und mir ist auch der Begriff Red Bullisierung natürlich einer. Die bringen halt dann auch Norddeutsch Ingredients mit, die aber auch dann massentauglich sind. Und man muss sich gleich nur anschauen, welche Sportarten heutzutage extrem funktionieren. Beachvolleyball vom Herrn Jagerhofer ist dasselbe. Der ist mit einer verrückten Idee, glaube ich mal, gestartet vor plus minus 20 Jahren. Aber dadurch, dass sich diese Sportarten durch, ich sage es einfach positiv, Verrückte wie mich, versuche, interessanter für die breite Masse zu machen, rette ich sie eher noch.
Aber geht dir deine eigene sportliche Vergangenheit, die ja, wo wahrscheinlich Sport ja auch noch in einer sehr puren oder puristischen Form praktiziert worden ist, geht dir die nicht ab heute? Dass du sagst, es ist zwar schön und ein toller Event und viele Zuschauer und wir haben alle unsere Gaudi und wir beweisen wieder einmal mehr, wir können es, aber damals, früher war alles besser, sag ich jetzt als alter Mann.
Aber früher war auch früher alles besser.
Das ist richtig.
Ja, aber deine Meinung dazu als Junger?
Das, was ich am meisten bei der Tracknet bereue und das schon seit dem ersten Jahr, wo wir sie auch sehr puristisch durchgeführt haben, ist, dass ich selber nicht laufen kann. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Stichwort Hindernis. Wenn ich könnte, wenn es auch sowohl der Körper als auch natürlich die Zeit an dem Veranstaltungstag erlauben würde, ich würde nichts lieber tun, als dort zu laufen. Weil es einfach auch daraus entstanden ist, okay, ich bin in, weiß ich nicht, plus minus 40 verschiedenen Ländern auf der Welt gestartet selber. Und teilweise war es ja wirklich so, ja gut, interessiert eh keinen, dass wir da sind. Ja? Und es war jetzt selten leistungsfördernd dafür, dass du dir, sorry dafür, das Ganze ja den Arsch aufreißt, um an Tag X an Ort Y die Leistung zu bringen.
Ich begrüße es ja, wenn mehr Leute Sport sehen und Sport als attraktiv, jetzt sage ich das böse Wort, sexy wahrnehmen. Gleichzeitig, weil wir gerade über Beachvolleyball geredet haben, da gibt es halt auch mir solche seltsamen Deviationen, wo dann den Damen verboten wird, dass bei der Trikothose, dass die Höhe als 3 cm ist, also um die Masse zu erreichen, halt auch sehr rasch in eine Bodyshaming / Sexismus / komplett pornografische Schiene hineinkommst. Wo ist für dich die Trennlinie? Da ist der Sport, da ist das die Unterhaltung, da ist der Event und da geht es dann die Linie, was heißt, das ist dann ein Schritt zu weit, das würde ich nicht mehr machen.
Die Trennlinie ist sicherlich sehr, sehr blurry, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein.
Blurry ist super.
Dafür, dass ich ja diese Doppelfunktion quasi habe, also als Privater in meiner Freizeit die Tracknet Vienna organisiere, aber auch durch meine Rolle bei On auch in diesem Gestaltungsprozess dabei bin, was machen wir da, was braucht es, was können wir tun, ist es wirklich so, dass ich dann mich oft ertappe in Diskussionen On intern, zu sagen, ja Moment einmal, am Ende des Tages ist es Leistungssport. Ganz vorne geht es um sehr, sehr viel für die Athletinnen. Also das ist immer noch das, was ganz drüber stehen muss. Das heißt, wenn ich gefragt werde, wir haben einen Live-Act, Toby Romeo, also Gen Z-DJ, der auch bei den Amadeus Music Awards nominiert war. Wenn es darum geht, wann spielt der und dem seine Spielzeit oder Performancezeit ist halt in Konflikt mit der bestmöglichen Startzeit des 5000-Meter-Rennens, dann sage ich schon noch, na, das Rennen muss stimmen, der Live-Act war noch immer, weil der Leistungssport dann trotzdem noch wichtiger ist. Ich hoffe, es beantwortet die Frage, aber natürlich mit allem Möglichen, was halt irgendwie zu organisieren ist, versuchen wir natürlich möglichst viel von allen Seiten irgendwie abzudecken, jetzt eventmäßig, dass das Ganze halt wirklich etwas ist. Das ist immer mein Ziel. Man kommt dorthin, vielleicht war man noch nie da und denkt sich, Na, servus. Das ist Leichtathletik.
Ich habe eigentlich nur eine ganz banale Zwischenfrage. Wann ist eigentlich die nächste Dreckknall?
22. Juni 2024 ab 13.30 Uhr bis spät in die Nacht am LAZ in Wien, also am Gelände des Wiener Leichtathletikverbandes im Schatten des Ernst-Happel-Stadions, Meierreichstraße 18. Ich sage auch immer, wer teilnimmt, hat es auch dazu den Benefit, das sage ich jedem Internationalen, inklusive den Olympiateilnehmern. 200 Meter weiter beim Einlaufen ist die Ziellinie von Sub 2 Hours Eliud Kipchoge. Kann man dann auch noch mitnehmen.
Wenn Was
man
ja auch ein super Event war. So viele Leute haben, glaube ich, noch nie einen Marathonlauf beobachtet oder gesehen.
Im Grunde war es ein sensationeller Event. Und wie der auch organisiert worden ist, wirklich quasi unterschwellig. Keine Zugangskontrollen, keine Tickets. Ich meine,
das ist Wien.
Also ich wollte sagen, ich sage immer, ich bin echter Wiener. Ich war selten so stolz, Wiener zu sein, wie an dem Tag. Weil als ich hin bin, habe ich mir gedacht, eben mit der Leichtathletik-Historie, da kommen nicht viele Leute. Und dann stehst du dort.
In der fünften Reihe.
Der zehnten Reihe. Und denkst einfach nur, das ist geil.
Ja. Ja.
Und das ist ja auch dann etwas, ich meine, jetzt kriege ich wirklich Gänsehaut, wo ich mir denke, es ist ja möglich, ja, dass ich die Leute begeistere. Und auch dort war einfach alles rundherum perfekt ausgelegt, dass ich halt das Event gut verfolgen kann, sportliche Höchstleistung und auch irgendwie den Leuten nahe bringe durch die Pacemaker, durch diesen Lichtstahl, den sie auch dort hatten. Okay, gut, der ist jetzt auf der Pace, das ist jetzt historisch relevant.
Nachdem wir jetzt gerade beim Marathon gelandet sind und ich ja begriffen habe, dass du ja so mehr auf 3000 Meter Hindernis und 10.000 Meter unterwegs warst und bist, was hat der Marathon für dich für eine Bedeutung oder wie siehst du den Langstreckenlauf, der jetzt dann auch so ein bisschen intensiver und länger wird? Wie siehst du da die Laufszene, dass jetzt für alle ein Platz da ist, keine Frage, aber sagst du, bis 10.000 Meter ist es Sport und danach sind eben halt die Hobbyisten unterwegs?
Marathon ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, es ist auch als Einstiegsbarriere, um Leute mit Laufsport in Verbindung zu bringen, und da denke ich jetzt eher ans Publikum, ist ja das Einfachste der Welt, weil ich gehe in der Früh und am Sonntag zum Bäcker, die Straße ist gesperrt, es laufen zehntausende Leute an mir vorbei, dann erlebe ich mal, okay, es gibt Laufsport als Event. Ja. Selber bin ich ja zweimal jetzt in Wien gelaufen, in der Pension.
Zeiten?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, beim ersten Mal vor zwei Jahren bin ich 2:30.07.
Pension.
Danke.
Danke. Ich wurde gefragt, ob ich krampfig war, dass ich nicht nur 2:30 bin. Da war es mir wirklich schon wurscht, weil ich war einfach nur froh, dass es vorbei ist. Weil ich mich von der Stimmung auch ein bisschen verleiten habe lassen, gebe ich zu, auf der ersten Hälfte, was in Wien sehr tödlich ist. Nein, aber ich glaube, die Faszination, oder für mich ist es so, Marathon fasziniert auch die Leute vom Storytelling, weil ich eben sage, in Berlin, jeder von uns dreien, wenn er einen Startplatz erhält, kann mit Eliud Kipchoge an der Startlinie stehen. Das ist ja das, was die Leute meiner Meinung nach fasziniert. Das ist auch das, was Age Grouper, ich meine, Tom, da schaue ich dich an, beim Ironman fasziniert, weil im Endeffekt, ich fliege trotzdem nach Hawaii, ich habe dieselbe Strecke, ich habe theoretisch, wahrscheinlich auch praktisch, genau dasselbe wie die Weltbesten. Und ich glaube, dass das die Leute extrem fasziniert. Das ist auch ein bisschen im Hinterkopf, wo ich sage, okay, ich habe nicht die Weltbesten, aber ich habe einige der Weltspitze über 5000 Meter am Start und wir können selber 3 Stunden vorher genau dasselbe erleben. Habe auch Pacemaker bei den Hobby- oder bei den langsameren Läufen und erlebe dasselbe. Also ich glaube, dass das extrem zieht am Marathon und natürlich, ich tue dem Wien-Marathon jetzt vielleicht was Ungutes, aber es ist jetzt nicht das beste Erlebnis für die LäuferInnen, jetzt was das ganze Service betrifft, aber es gibt genügend Leute, die sagen, hey, ich bin Wiener, das ist meine Stadt, ich laufe Wien-Marathon, weil ich möchte in meiner Stadt das größte Ereignis überhaupt, größtmögliches Sportereignis möchte ich teilhaben.
Ich mache jetzt einen Sprung zum letzten Themenpunkt. Da bin ich jetzt dann doch bei O und auch bei dem Eventmanagement. Wenn man sich die Geschichte der Marke O und auch den Aufstieg der Marke O anschaut, hängt die auch ganz massiv mit diesen Community Runs zusammen. Bei Sachen wie dem Vienna Running Collective oder auch bei anderen Communities, ich weiß nicht, bei den Early Birds seid ihr auch dabei. Wie wichtig ist das? Was hat sich da in dieser Jedermensch-Laufszene geändert, dass ein Unternehmen sich da so draufsetzt?
Die Marke an sich, also Honor's Brand, hat sich ja, also ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei mit den zwei Jahren, die hat sich auch gewandelt. Also war ja früher ganz stark aus dem Triathlon kommend, von den Gründern, auch wirklich eine High-Performance-Marke oder halt wirklich für Spitzensport. Und jetzt haben wir auch den Claim, we are a Sportswear Brand. Also wir wollen ja auch eine umfassende Sportswear Brand sein. Und gerade, weil du es angesprochen hast, sowas wie Early Birds, mhm. Urban Movement, die sind ja nicht nur Läufer, sondern Laufen ist halt das, was am einfachsten geht, wenn ich mich in einer Gruppe bewegen will, mhm. weil die Zugangsbarriere ist gering. Ich sage Treffpunkt 6.30 Uhr. Das ist vielleicht eine Zugangsbarriere. Das ist
eine irre Zugangsbarriere.
wurscht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich sage halt 6.30 Uhr, da treffen wir uns für eine Ringrunde, dann laufen wir alle am Ring. Wir schauen, dass wir eine Pace finden, die für mhm. alle passt, was ja super ist, dass es so funktioniert. Und deshalb ist das natürlich auch für uns gut, da so reinzukommen in die Tür. Ich glaube, an sich, warum sind so Running Communities, Run Crews, was auch immer für Brands an sich relevant, ist halt einfach, die sind meistens jünger von der Zielgruppe. Und was bewirke ich durch jüngere Zielgruppen oder auch in meinem Job, warum suche ich immer mit Jüngeren, als ich selber bin, mit Mitte 30 Kontakt? Weil die sind halt dann auf sozialen Medien sehr aktiv, dadurch kriege ich halt viel, viel mehr Reichweite.
Ich wollte gerade fragen, der Egon ist heute um 6.30 Uhr in Schönbrunn 10-mal zur Gloriette raufgelaufen, da sind also Herrschaften in unserem Alter unterwegs, die sind auch zeitig in der Früh unterwegs und die laufen auch ganz intensiv. Ich habe dort in den 7 Jahren, die ich diese Veranstaltung kenne, noch nie jemanden gesehen, der irgendwie von einer Brand gekommen wird, und hey, ihr kriegt doch mal einen Riegel. Also da geht es schon auch darum, was ist hip, was ist angesagt und wer ist auf sozialen Medien einfach präsent.
Gut, ich spiele auch den Ball zurück. Also, ich meine, der Egon hat sich nie bei mir gemeldet, ob wir nicht mal vorbeikommen wollen und da gemeinsam was tun. Also die Einladung steht jetzt. Also wow. ich würde es jetzt wirklich nicht auf ja. rein aufs Alter oder so.
Nein, aber die Zielgruppe ist einfach jung auf sozialen Medien aktiv und das ist natürlich dann attraktiver für jede Brand.
Natürlich hilft das. Wobei ich glaube, gerade On und gerade in der Dachregion hat sowieso ein bisschen diesen Stempel oben mit, Verzeihung, aber eure Generation bis rauf zu meinen Eltern zieht halt gerne einen Cloud an, weil der ist halt bequem. Aha. Wir sind aber Performance-Brand trotz allem und oder vor allem.
Und den habe ich extra für dich angezogen heute. Du hast aber keinen Honor, oder?
Nein. Natürlich.
Ich habe gedacht, ich bekomme einen geschenkt heute. So. Okay. Christoph, ich sehe diesen Wechsel von Sportsponsoring, also vom ich als Unternehmen, als Brand unterstütze ich den Sportler oder die Sportlerin hin zu Influencertum. Ich sehe da eben diesen Wechsel in der Denkweise. Ich kann ihn auch nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt On, und das ist jetzt ein eher böses Wort, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das On zum Vorwurf machen kann, weil ja On ja auch, nennen wir es Firmenteams, mit Spitzensportler und Sportlerinnen ja führt in den USA, in Europa, wenn ich da richtig informiert bin. Da hätte ich jetzt dann eine doch eher provokante Frage dann hinten nach, übernehmen jetzt da nicht die Brands, und da ist ja On ja nicht der einzige Ausrüster, nicht irgendwie die Rolle von Verbänden oder anderen Institutionen, die ja eigentlich die Sportler und Sportlerinnen, Läufer und Läuferinnen unterstützen sollten, fördern, bezahlen sollten, und wird es da nicht dann irgendwie so multikulturell, multinational dann von einem ja eben von On oder von anderen dann übernommen. Ist das eigentlich die Aufgabe von denen?
Ich beantworte die erste Frage. Sie ist nicht provokant. Übernimmt dann On zum Beispiel durch On Athletics Club oder OSC die Aufgabe von, ich sage jetzt einmal, Sportförderung, nicht das rein auf dem Verband, definitiv. Also warum gibt es diese Teams, ob sie jetzt Bowerman Track Club von Nike in an der Westküste sind oder im OSC Europe, Oceania und OSC Boulder. Das Ding ist, da werden Athleten so gefördert, nämlich ganzheitlich, wie es halt notwendig ist, um das Ganze, weil wir ja am Anfang semi-professionell, professionell gequatscht haben, professionell zu betreiben. Also jeder, und ich weiß das sehr gut, weil der Sebastian Frey als früher bei meinem Papa trainierter Athlet aus Wien, jetzt Teil der OSC Europe ist, der muss nicht arbeiten gehen. Also der steht nicht vor der Wahl. Trainiere ich die Einheit noch heute am Nachmittag oder gehe ich lieber irgendwo noch Geld verdienen, sondern der wird so unterstützt und das Finanzielle ist das eine, alles andere wie natürlich Ausrüstung, Wettkampfreisen, Physio, Mentalcoaching, mittlerweile gibt es ja bis hin zu Hilfe mit Steuererklärungen, wirklich alles bei diesem Team, einfach damit der diesen Sport so betreiben kann. Also deshalb, ich finde nichts verwerflich daran, dass eine Brand sowas macht. Es machen auch sehr, sehr viele Brands halt in unterschiedlichen sag ich mal, Ausführungen. Das Ganze an sich kommt ja, da habe ich lange drin gearbeitet, eigentlich aus dem amerikanischen College-Sportsystem. Also ich habe damals auch unter Anführungszeichen Österreicher dem Verband weggenommen, Österreicherinnen, und sie nach Amerika ins College geschickt. Warum? Das wären welche, die halt nicht einen von 10 bis 15 Bundesheerplätzen bekommen als SpitzensportlerIn, sondern die fallen unten durch, die hören irgendwann auf. Und genauso ist es ja auch mit diesen ganzen Athleten, die in der OSC und in allen anderen Teams sind. Die sind am Scheideweg nach Schule im Übergang zur Karriere. Also Beruf, Sport, was machen wir? Und die haben halt da was, wo sie sich dann voll für Zeitraum X, wo man halt auch kann, auf den Sport konzentrieren kann. Und es ist meiner Meinung nach wirklich, jetzt provokant zurück, ein Versäumnis von der Sportförderung, dass es so etwas braucht.
Das also wäre meine Frage definitiv. Gewesen. Ist es nicht der Vorwurf an ein Unternehmen, dass sie das machen, was eigentlich die Aufgabe eines Verbandes, einer nationalen Verbandsstruktur wäre, zu machen, ist ein bisschen seltsam.
Naja, ich kann auch gerne gegen die Institutionen austeilen und sagen, eigentlich wäre das eure Aufgabe und ihr werdet dessen nicht gerecht. Und auf der anderen Seite den Ausrüstern, den Brands sagen, ist das wirklich eure Aufgabe?
Ja, aber ich meine, am Ende des Tages profitieren ja auch eigentlich alle, ja? Weil die Brand hat was natürlich davon, weil ich meine, wenn man sich die OSC-Athleten anschaut, da sind auch alleine in Europe mit einem Robert Faken, der hat 80.000, 90.000 Follower, glaube ich, mittlerweile auf Instagram. Also der hat ja auch einen Werbewert, den er einerseits natürlich für On hat, andererseits natürlich auch für andere Marken, die ihn dann vielleicht sponsern. Aber der Verband profitiert ja auch, weil er verliert die Athletinnen nicht. Wo ich mir immer persönlich schwer tue, ist natürlich, dann hast du halt die Leute, die quasi weg sind aus diesem Sportfördersystem in den einzelnen Ländern. Also weg im Sinne von, die wohnen dann in St. Moritz oder keine Ahnung, die sind am College in Amerika. Dann interessieren sie uns auch nicht. Wenn sie aber gut werden, weil sie so gefördert werden von Dritten, wie eben am College oder von den Brands, dann habe ich sie schon wieder gern. Also dann nutze ich schon aus, dann kann ich halt, kann die ins Schaufenster stellen und sagen, ja, schau mal her, da, Sebastian Frey, Rennrekorde von Dietmar Milonik. Wer jetzt dazu am meisten beigetragen hat, das kann ich lange diskutieren, aber es ist in erster Linie in dem Fall sicherlich On, die ihn in die OSC gebracht haben, wo er halt so gefördert wird.
Gut, jetzt kann man wahrscheinlich einen Blick auf die gesamte österreichische Sporthistorie werfen und sagen, es sind so viele Talente, die dann zu Siegern und Siegerinnen geworden sind, die eben nicht im System groß geworden sind. Da fällt mir ein, ich glaube, der Markus Rogan gehört dazu, der in den USA ja das gemacht hat. Dominik Thiem war ein Einzelkämpfer.
Hermann Mayer war auch nicht im USA.
Hermann Mayer, also da.
Ich muss ja auch nicht so weit zurückschauen. Ein Felix Auböck, der aktuell besser Schwimmer ist, der war University of Michigan. Mhm.
Ja, also, tun wirklich gerade die Institutionen gerade zerfledern in diesem Podcast.
Nein, ich aber jetzt nur, um es auch wirklich positiv zu formulieren, ich mache jetzt auch, in dem Fall, weil es ja Leichtathletik ist und Laufsport, ich mache jetzt dem ÖLV doch nie im Leben einen Vorwurf, dass der nicht die finanziellen Mittel hat von, in dem Fall Bund, um einem Sebastian Frey quasi anzustellen, ja, weil der ist ja, wahrscheinlich verdient er mehr als ich, ja? Ziemlich sicher sogar, hat auch verdient als normaler Angestellter und wir sind beide bei derselben Brand sozusagen. Aber da mache ich ja dem Verband nicht den Vorwurf, sondern es ist halt dann in Österreich, das ist, kann man 7 Podcasts drüber reden, ein anderes Thema. Wir investieren halt gerade in Österreich in diese Sportarten zu wenig.
Da bin ich bei dir, 100%.
Ja. Und deshalb kannst du ja dem, deshalb kann ich ja dem Verband nicht sagen, hey, wieso haben wir nicht 50
Heeressportplätze für die Leichtathleten, Leichtathletinnen. Ja, die gibt es halt nicht, weil die Sportförderung an sich zu gering ist.
Meine letzte Frage, bevor der Egon die allerletzte Frage hat. Wie alt bist du eigentlich?
Ich werde 36. Benehme ich nicht immer so.
Egon, wir haben hier bei Laufalter einen 36-jährigen Pensionisten sitzen und könnten trotzdem beide sein Vater sein, oder?
Genau. Ja. Letzte Frage. Der Podcast nennt sich Laufalter. Sollte bekannt sein in der Zwischenzeit. Was verbindest du mit Laufalter?
Puh, das ist die schwierigste Frage des Tages. Wie alt sich mein Körper durchs Laufen mittlerweile anfühlt, wenn ich nicht morgens aufstehe, habe ich weniger Probleme als untertags irgendwann. Was verbinde ich mit Laufalter? Als ich noch wirklich aktiv war, hätte ich gesagt, einfach die Jahre, die ich semi-professionell aktiv bin. Also man spricht ja auch von Trainingsjahren. Also in erster Linie würde ich Laufalter mit Trainingsjahren gleichsetzen, assoziieren.
Lieber Christoph, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du hier zu uns ins sympathische Packhaus im 3. Bezirk gefunden hast, um mit uns über dein juveniles Laufpensionistenalter zu plaudern. Egon, ich bedanke mich auch, dass du wieder mit mir einen jungen Menschen zum Thema Laufalter verhört, befragt, zum Plaudern gebracht hast. Und bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart bei Laufalter. Servus, danke und baba.